Dank je, Jezus. Dank je dat u met ons bent. Amen.
Glory. Hey, sind wir mega froh, hat das Kreuz zwei Seiten. Es hat ein Minus, das ist die Schmerzhaft, die werden wir nachher noch mal anschauen zusammen. Aber es hat eben auch, das Resultat vom Minus ist eben das Plus. Und das ist die Auferstehungskraft und das ist so cool. Und das ist das Leben, das wir lieben, das Leben, das wir geniessen. Der Hexi hat doch vor zwei Wochen oder letzte Woche hat er über die Liebe predigt. Und er hat gesagt, die Liebe von Gott ist in der Schöpfung sichtbar. Ich bin letztens Skifahren mit einem Rudel Kind. Der Jüngste war knapp 5, der Älteste ist 12, das ganze Auto bumsvoll. Sind wir in das kleine Skigebiet gefahren, das ich euch schon mal erzählt habe. Zwei kleine Lifts. Ich bin dann im Beizli gehockt. Ich dachte, die schaffen das schon alleine. Und dann sind die beiden Siebenjährigen reingekommen. Und für mich ist immer das höchst interessant, was reden zwei Siebenjährige miteinander? Hast du vielleicht auch schon mal überlegt, was haben die für Gesprächsstoff? Was kommt da raus? Was haben die für Gedanken, Zeug und Sachen? Anyway, ich habe ja dann eine Gummischlange gekauft. Also haben sie über Schlangen geredet, oder? Wer die gefährliche Schlange kennt und so, ist mega cool gewesen. Und ich dachte, Gott ist so gut, weil er ist ja in der Schöpfung und reflektiert sich in den Kindern. Und ich habe jedes Mal gedacht, so ist ein bisschen so ist mein Gott auch. Ein bisschen so wie die beiden Siebenjährigen. Aber das Coolste war ja dann, wo alle da waren und knapp vierjährig, muss ich noch sagen, der kommt mir gerade etwas zu neu an. Aber der fährt Ski wie eine Rakete. Also, als er das erste Mal runtergefahren ist, habe ich schon, weil auf die Piste rennen, den irgendwie auffangen. Aber im letzten Moment hat er noch den Stemmbogen gemacht und ist zackig gerade am Bügel runtergefahren. Also, ein riesen Talent, werden wir vielleicht noch hören davon. Auf jeden Fall, der sitzt neben mir, der knapp vierjährig. Schaut mich so mit grossen Augen an. Sie, Frau Stadelmann. Ich bin nicht Frau Stadelmann. Wer denn? Ich bin der Herr Stadelmann. Aha. Dann nachher, zwei Stunden später, hockt er wieder neben mir. Sie, Herr Stadelmann. Gellet Sie? Sie heißen Herr Stadelmann. Ich dachte, extrem schneller Lerner. Beim Adi sagen, hat er auch wieder etwas genauschelt. Sie, Herr Stadelmann. Und dann frage ich den Bruder, du, was hat er gesagt? Er hat gesagt, warum haben Sie da vorne eine Zahnlücke? Das ist so cool. Ich mache dann immer Rückschlüsse auf unseren Gott. Weil er hat die ja gebastelt, bauen, kreiert. Das ist so cool. Wow. Hey Jesus, ich danke dir einfach von ganzem Herzen, dass wir das Leben haben. Du hast wirklich für uns den Fun-Part reserviert. Und das berührt uns tief. Das macht unser Leben kostbar. Und manchmal wissen wir nicht, wie damit umgehen, wenn wir erkennen, was dich gekostet hat. Also einfach in deine Arme rühren und sagen, da bin ich, will dienen. Vater im Himmel, im Namen von deinem Sohn Jesus bitte ich, dass wir heute etwas von dir können lernen, erfahren, erfassen, sehen, was bis jetzt verborgen war. Danke, Jesus. Wir wollen am König sein Opfer anschauen. Wir sind ja in dieser Serie, für die jetzt heute zuerst mal da sind, das Königreich, der König, das Opfer. Und das Opfer, das unser König, der König Jesus, gebracht hat, war ein einsames Opfer. Ein sehr einsames Opfer. Und für das möchten wir euch gerne einen kleinen Filmausschnitt zeigen.
Weißt du, Aslan, ich bin schon ein bisschen enttäuscht von dir. Glaubst du wirklich, durch dein Opfer bewahrst du den Verräter vor seinem Schicksal? Du schenkst mir jetzt dein Leben, Aslan, aber seines rettest du dadurch nicht. So viel zur Liebe.
Ja, für alle Zeiten unterwerfen!
Da ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesen Leiden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Vater, wenn mir dieses Leiden nicht erspart bleiben will, bin ich bereit, deinen Willen zu tun. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Ich glaube, das Opfer, meine lieben Freunde, wo Jesus gebracht hat, ist darum so teuer gewesen, weil es Mutter Seele allein hat müssen bringen. Ich meine, überlege mal, wenn du irgendein Opfer bringst, beispielsweise, du meldest dich freiwillig am Sonntagmorgen zum WC putzen, wenn das Servantship Power Team Zeit für dich dran ist. Ich meine, ich will es niemandem unterstellen, aber ich meine, es ist doch noch cool, ein WC putzen, wenn es alle fünf wissen, dass ich es putze. Das gibt mir dann ein bisschen, bricht mir ein bisschen die Schärfe. Du kannst das fast auf alles Mögliche anwenden. Alles, was andere Menschen auch sehen, macht dein Opfer leichter. Weil wir sind so gemacht, dass wir Anerkennung brauchen. In allem, was der Mensch macht, braucht er Anerkennung. Und wisst ihr was? Gott ist nicht anders. Wieso braucht er Anbetung? Gott braucht Anbetung. Und er verdient Anbetung und er ist würdig. Aber ein Gott, der nicht anbetet wird, ist ein einsamer Gott. Ein Opfer, das niemand sieht, ist doppelt schwierig. Und dreifach schwierig und zehnfach schwierig. Und Jesus war genau auf dem Weg gewesen. Zuerst war er im Garten. Schon beim Nachtessen hat es angefangen. Er wusste, er muss mit seinem Verräter zu Nacht essen. Dann ist er im Garten. Jesus am Boden zerstört. Er, der starke Jesus, der immer eine Antwort hat, der jedem eine Parole bieten konnte, der Superstar auf dem Wasser gelaufen ist. Die Jünger haben gesehen, wie er Blut schwitzt. Am Ende. Kaputt. Aber es war nicht nur das. Sie hatten nicht einmal Kraft, um ihn zu unterstützen. Dann ist er verraten worden. Verhaftung. Von einem Freund hat er einen Kuss bekommen. Von einem ehemaligen Freund. Die Sache ist weitergegangen. Er ist verurteilt worden. Er war alleine. Er hat gewusst, dass ihn der Petrus verleugnen wird. Und auch alle anderen Freunde sind einfach davon gerannt. Und so ist es tatsächlich gekommen. Jesus hat genau gespürt, wie der Petrus hinterhergeschlichen ist. Er hat es genau gespürt. Aber er hat gewusst, im entscheidenden Moment, wie der Petrus sagt, ich kenne ihn nicht. Das war das Schlimme für Jesus Christus. Jeder hat sich von ihm abgewendet. Und dann der Höhepunkt am Kreuz. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Jesus Christus hängt am Kreuz, nackt. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. 3 Stunden lang. Ein riesen Kampf. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir müssen begreifen, dass das Schlimmste am Opfertod von Jesus Christus ist nicht einmal der unvorstellbare Schmerz gewesen. Wo man auch beleuchten könnte an dieser Stelle. Es ist einer der qualvollsten Tod, Kreuzigung. Das Wasser trennt sich im Körper. Du möchtest schnaufen, aber du kannst nicht. Es ist absolut brutal. Irgendwann ist deine Lunge mit Wasser gefüllt. Und du stirbst. Und dann ist ein Soldat gekommen und hat reingestochen. Zum Schauen ist er auch wirklich tot. Und das Wasser ist rausgekommen. Unvorstellbar. Aber das Allerschlimmste für Jesus Christus war, dass er tatsächlich von Gott verlassen war. Gott hat ihn verlassen. In allem Leiden hinein, selbst im Garten Gethsemane, wo ihm die Jünger verlassen hat, hat er immer noch Beziehung zum Vater gehabt. Er hat immer noch das Allerkostbarste gehabt, was Jesus ausgemacht hat. Nämlich die unzerstörbare Beziehung zum Vater. Er war der zweite Adam gewesen, wenn man vorher vom ersten Adam geredet hat, was eben nicht verwandelt hat. Jesus hat die Beziehung behalten mit dem Vater und er ist in der gelebt. Aber in der Stunde von seinem Tod hat Jesus Christus, oder besser gesagt der Vater im Himmel, Beziehung zu seinem liebsten Sohn gehabt. Möglicherweise können wir das gar nicht fassen. Aber der Geist möge in uns hinein das wirken, dass wir verstehen, was es bedeutet. Das war schlimm gewesen. Es war ein einsames Opfer gewesen. Und jetzt komme ich zu dir. Auch du bist manchmal einsam. Auch du bist manchmal verzweifelt und bist manchmal verlassen. Es kann sein, dass du versetzt wirst von jemandem. Es kann sein, dass deine Erwartungen nicht in Erfüllung kommen. Es kann sein, dass dann, wenn du am dringendsten notwendig hast, alle Freunde von dir weggehen. Durch einen blöden Zufall oder weil es keine richtigen Freunde waren. Aber ich glaube, du kennst Einsamkeit. Du kennst den Moment, wo niemand rum ist. Wo dich einerseits beobachten kann oder dich auch ermutigen kann. Aber die Wahrheit ist, das ist deine kostbarste Stunde. In der Einsamkeit kannst du dein kostbarste Opfer bringen. Was machst du, wenn dich niemand beobachtet? Wenn niemand weiss, wo du steckst, wo du bist, was machst du dann? Was machst du in der Stunde von deiner tiefen Verzweiflung? Es ist ein harter Moment, aber es ist der Moment, wo das Opfer den Willen von Gott zu tun, wie es Jesus gemacht hat, die grösste Kraft hat in deinem Leben. Darum verachte es nicht, wenn du dich einsam fühlst. Verzweifle nicht, wenn du verzweifelt bist. Das ist deine Sternstunde. Weil Jesus war es auch. Das ist meine erste Frage. Was machst du, wenn du einsam bist? Ich hoffe, dass wenn du das nächste Mal die Gelegenheit hast und so richtig im Elend steckst, total verzweifelt, von allen verlassen und aufgegeben, keiner versteht dich, niemand ist rum, total zu Unrecht noch zu allem hinein, dass du gerade in dieser Stunde Jesus Christus begegnest. Es war übrigens der Opfertod von Jesus, der ihm die Autorität über alle Mächte gegeben hat. Und die Einsamkeit, die Verzweiflung, ist auch in deinem Leben die Sprungfeder zum Herrschen im Reich Gottes. Es war ein einsames Opfer. Es war aber auch durch und durch ein Liebesopfer. Es war ein Opfer, das Gott alles gekostet hat. Wir wissen, wenn wir nochmal zurückblenden im Genesis ganz am Anfang. Nicht, dass Gott nicht gewusst hat, was Adam und Eva gemacht haben. Nicht, dass er das nicht gewusst hätte. Aber am Abend, wo er wieder suchen gegangen ist, sind sie nicht da gewesen. Und jeden Abend ist Gott mit Adam und Eva spazieren gegangen. Eva links, Adam rechts. Oder umgekehrt. Und sie sind durch den Garten spaziert und ich möchte wissen, dass der Mensch im Ebenbild von Gott geschafft. Du bist viel näher bei Gott, als du meinst. Darum kannst du auch von 7-Jährigen extrem viel über Gott lernen. Auf Augenhöhe sind sie spazieren gegangen. Aber an dem Abend waren sie nicht da. Und was hat Gott gemacht? Er hat nicht gesagt, ich habe es genau gesehen auf dem Radarschirm, sind nicht da. Das Herz vom Vater ist durchgebrannt. Und er ist rausgegangen im Garten. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und er hat es rausgeschrauen. Und ich sage dir etwas. Die Wellen sind jetzt noch in der Luft. Sie gehen jetzt noch durchs Universum. Und Gott schreit heute noch, Adam, wo bist du? So eine Liebe hat er für den Mensch. Und du bist der Nachkomme vom Adam. Und seine ganze Liebe gilt dem Mensch, sie gilt dir. Jetzt habe ich letztes Jahr die Frage stellen gehört, wie viel Geld, übrigens ein Finanzexperte, wie viel Geld wärst du bereit zum Zahlen, wenn du könntest einen aus deiner Familie, wo Gott nicht kennt und nicht an ihn glaubt, könntest freikaufen, einen von deinen Lieben. Wie viel wärst du bereit zum Zahlen? Könnten wir jetzt darüber reden. Würde mich natürlich wundern, wie viel Geld du hast. Jesus sagt, die grössere Liebe, der grösste Liebesbeweis, den du für jemanden kannst geben kannst, ist, dass du sein Leben für ihn opferst. Und tatsächlich, das passiert immer wieder. Ich glaube, es passiert mehr, als man meint. Ich glaube, sogar am heutigen Tag, weltweit, die 24 Stunden, die jetzt anfangen zu laufen haben, ich glaube, jemand wird sein Leben für jemand anders opfern. Willentlich aufgeben für einen Freund. Sei es in einer Kriegssituation, sei es in einer familiären Situation, sei es sonst irgendeine Situation, dass eines Leben für einen anderen hingibt. Und Jesus sagt, das gibt's. Das ist der höchste Liebesbeweis, den du als Mensch geben kannst, dass du dein Leben für jemand anders angibst. Wer will sein Leben für einen Feind angeben? Ich glaube, da ist definitiv klar, niemand. Welcher Mensch will sein Leben für einen Feind angeben? Sind ihr einverstanden? Hat man noch nie gehört. Hat man noch nie gehört. Aber ich wüsste, die Bibel lesen, wissen das, dass im Römerbrief steht, dass Jesus Christus sein Leben für dich eingegeben hat, wo du noch ein Feind von ihm gewesen bist. Für mich stimmt's. Mit 19 hat mich Gott gefunden. In diesen Jahren vor 19 habe ich total gegen Gott geschaffen, bewusst oder unbewusst. Ich bin ein Feind gewesen. Ich habe sogar noch Leute wahrscheinlich weggebracht, um mit Gott zu leben. Nun gut, Jesus ist sogar für seine Feinde gestorben. Wer würde aber das Leben von seinem König einsetzen für einen Feind? Ich meine, dass irgendein Bünkel für einen Feind stirbt, das könntest du ja irgendwie in einer geistigen Umnachtung noch für möglich halten. Aber der König von den Königen, der Letzte, der Einzige, der Herrscher, der am Drücker steht, tritt ab und stirbt für einen Feind. Liebe Leute, das ist Jesus. Das ist unser König Jesus. Darum ist es ein Liebesopfer. Weil der Vater im Himmel hat seinen Sohn gegeben. Und er hat ihn wirklich gegeben, weil Jesus ist alleine gestorben am Kreuz. Ohne Verbindung zum Vater. Es hat immer wieder Lehrer gegeben, die gesagt haben, ja, das ist alles nicht so schlimm gewesen für Jesus. Es ist nur man hat nur gemeint, er sei am Kreuz. In Tat und Wahrheit ist ja Gott, Superman, unverwundbar. Stimmt nicht. Jesus ist verblühtet für dich und für mich, Mutter, Seele, alleine am Kreuz. Und darum war es ein Opfer aus Liebe. Eine Liebe, die wir gar nicht fassen können. Ich sage ja, es hört irgendwo dort auf, wo wir sagen, wir geben unser Leben für Freunde. Okay, unser Leben für Feinde, dort fängt schon an rotieren und knacken im Hirn. Der König gibt sein Leben für die Feinde, explodiert. Gibt es nicht. Ist total außerhalb meinem Horizont. Aber es ist passiert. Es war ein wirkungsvolles Opfer. Wenn die Bibel da hast, mit mir auf Kolosser 2,14. Einer von meinen Lieblingsversen. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Das ist das grosse Problem. Das haben wir ja schon gesehen bei Adam und Eva. Das Problem ist Rebellion, Stolz, Auflehnung gegen Gott, Anbetung schlussendlich von sich selber oder der das fördert, Satan, der Gegenspieler von Gott. Jetzt, er ist verantwortlich für alle Not auf dieser Welt. Er ist verantwortlich für Schuld und Schuld macht dich kaputt. Und genau das Problem von der Schuld hat Gott am Kreuz aus der Welt geschafft. Ein für alle Mal. Es gibt einen Schuldschein für jeden Mensch. Und einer führt den an. Sehr fleissig. Dem geht die Tinte nie aus. Es ist der Teufel höchstpersönlich. Muss ich schauen, wo ich hier einen Schuldschein finde. Da habe ich einen. Schuldschein, da. Und ich sage euch, er ist brutal wachsam, weil es ist ein Kampf um die Seele der Menschen. Und Satan hat eine Möglichkeit, zum Seelen zu gewinnen. Nämlich, wenn er Gott kann, Schuld vorlegen von den Menschen. Weil Gott ist gerecht und heilig. Und er muss den Schuldigen bestrafen. Nimm ein Beispiel, was passiert ist. Da einer bei der Alice im Beauty-Salon. Ihr wisst ja vielleicht, ich habe es euch erzählt, dass ihr Mann vor 3 Jahren verschossen wurde, vor den Augen von ihr und ihrer Tochter. Er war Türsteher an der Langstrasse. Sie hat ja nachher dann ihren Salon geöffnet und es ist jetzt eine christliche Gemeinde drin. Und das ist eigentlich die gute Geschichte. Schlimm ist, ihr Mann ist tot. Und ihr Mann ist verschossen worden. Vor 3 Wochen war der Prozess, sie war in der Zeitung und hat irgendwie 14 Jahre Knast bekommen. Jetzt stellen wir uns vor, der Typ hätte vor dem Gericht gesagt, schaut mal, ihr habt völlig recht, ich sehe es total ein, es war falsch, was ich gemacht habe. Und er würde eine ehrliche Reue zeigen Oder man könnte meinen, es wäre ehrlich, aber er würde Reue zeigen und er würde sagen, ich mache es nie mehr. Wer von euch würde sagen, Freispruch? Keinen, oder? Keiner würde sagen, ja. Wer von euch würde sagen, Freispruch? Also ich habe nichts dagegen. Dann würde ich dich dann als Geschworenen nehmen, wenn ich mal das Problem habe. Ja gut, ich könnte einen anderen Fall nehmen, aber ich glaube, wir sind uns einig. Es ist klar, der Mann muss büssen für das, was er gemacht hat. Er kann winzen, so fest er will. Oder? Und wenn es um eine Vergewaltigung geht, und wenn es um Kindesmissbrauch geht, und wenn es um andere Sachen geht, wo noch wirkungsvoller und brutaler sind, dann nachher ist es uns eh klar. Nun, Gott hat das Problem. Einerseits liebt er den Mensch, andererseits will er ihn befreien. Weil er hat eine zweite Eigenschaft. Er ist barmherzig und gerecht und ohne Schuld. Oder? Also, er ist heilig und gerecht und er ist liebevoll und barmherzig auf der anderen Hand. Und eigentlich kann ich so nicht erzählen, aber ich erzähle euch meine Lieblingsgeschichte, wie Gott das Problem löst. Nämlich genau da am Kreuz. Es war einmal ein Captain gewesen. Der Captain ist auf hoher See gefahren und er hat eine brutal lange Reise vorgehabt. Und es war eine der letzten Reisen gewesen, wo er gedacht hat, könnte noch seine alte Mutter einladen. Weil sie ist krank gewesen und sie wäre so gerne mit ihm mal auf eine Schiffsreise gekommen. Er hat die alte Mutter aufgeladen, also es stimmt eigentlich beides, eingeladen und aufgeladen. Von Anfang an sind sie alle auf dem Schiff gewesen und auf hoher See haben sie sich verfahren. Und Proviant ist knapp geworden, weil sie haben 3 Wochen Verzögerung gehabt. Okay, er hat es ausgerechnet, es sollte alles gut laufen. Einziges Problem, es hat einen Dieb gehabt. Es hat einen Dieb auf dem Boot. Und er hat systematisch den Proviant rausgezogen und das Getränk rausgezogen. Und er hat festgestellt, wenn das so weitergeht, werden wir alle verhungern. Der Captain hat Wachen aufgestellt, hat die Speisekammer bewachen lassen, bis an 10 bewaffnete Soldaten und Leute hat er angestellt. Und er hat gesagt, der Dieb, den wir verwünschen, den binden wir am Mast und lassen wir öffentlich auspeitschen. Damit ein Exempel statuiert wird für alle Zeiten, dass auf meinem Boot nicht gestohlen wird. Gut, das hat genützt. 2-3 Nächte ist nichts passiert. 4. Nacht. Oh, wir haben den Dieb. Und sie haben den Dieb aufs Deck gezogen. Alle Matrosen sind rausgerannt, sind um den Dieb rausgestanden. Und wer denkt, er ist gsi? Seine Mutter! Er hat gesagt, das gibt's ja nicht. Bindet sie am Mast. Und er hat die Mutter am Mast gebunden. Und jetzt ist ein heikler Moment gekommen. Erst jetzt ist ihm bewusst worden, was eigentlich passiert. Wenn nämlich jetzt der Koch, der den Auftrag gegeben hat, die 40 Peitschenhiebe auszuteilen, kommt und die 40 Peitschenhiebe macht, dann verbricht seine Mutter. Das wird sie nie überleben. Wenn er sie aber wieder losbindet und sagt, tut mir leid, ist meine Mutter, dann ist klar, wird wahrscheinlich er selber über Bord gehen eines Tages, weil er hat keine Autorität mehr. Wie hat der Captain das gelöst? Wie hat er es gelöst? Was würdest du sagen? Mutter immer noch am Mast. Er sagt dem Koch, los, beitsch sie aus. Der Koch zieht Peitsche, holt aus, schwingt sie. Und im letzten Moment vor dem ersten Schlag schwingt sich der Captain vor die Mutter. Und sackt die 40 Schläge selber ein. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Der Schuldschein von deinem Leben mit all deinen Sünden, sie ist weg, gibt's nicht mehr. Jede Sünde, die du bekannt hast vor dem Vater, am Allmächtigen, hat Jesus Christus zahlt für dich am Kreuz und du bist frei. Free man. Free woman. Fantastisch. Amen. Deine Schuld gegen seine Gerechtigkeit eintauscht. Durch das hat er über alle dämonischen Mächte triumphiert. Weil der einzige Knopf, den der Teufel hat, ist deine Schuld. Wenn es keine Schuld gibt, wäre er arbeitslos. Dann würde er brüllend in der Ecke stehen. Aber weil der Mensch immer wieder schuldig wird, kann der Teufel kommen und nachführen und kann einen und seine ganze Maschinerie, und über das haben wir schon viel gelernt. Vorbei. Gott hat einen Weg gemacht. Sein Opfer war wirkungsvoll gewesen. Der Auftrag ist ja, Jesus ähnlicher werden. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Dann werde ich die letzten paar Minuten noch dazu verwenden, anhand der Bibel ein paar Vorschläge zu machen, wie du jetzt kannst Opfer bringen. Wie wir können Opfer bringen. Und es gibt einige Stellen, ich empfehle euch, das auch mal reinzugeben, Opfer im Neuen Testament und das mal durchlesen. Wenn ein Mensch das Opfer, das Blutopfer Jesus Christus gebracht hat, versteht, im Herz versteht, und das ist etwas, was man nur mit dem Herz kann verstehen. Man kann mit dem Kopf interessiert werden und dieser Sache nachgehen, aber irgendwann muss das Herz einhängen, dass du wirklich verstehst. Menschen, die den Opfertod von Jesus Christus verstehen und mit den Herzensaugen anschauen können, die leben nachher anders. Da werden wir nächsten Sonntag darüber reden, wenn es um den Bund geht. Ein Beispiel ist für mich der Graf von Zinzendorf. Kennt ihr den Graf von Zinzendorf? Ich kann nicht sagen, er ist ein Kollege von mir. Er hat vor mir gelebt. Aber ich finde ihn der Hammer. Und wir haben eine Biografie in Bestellung und wir werden die auflegen. Lange Geschichte kurz, er war wirklich ein Graf gewesen. Und er ist erzogen worden von seiner Grossmutter oder von seiner Mutter. Grossmutter. Auf jeden Fall ist er wirklich gräflich aufgewachsen. Und gleichzeitig hat er eine totale Liebe für Jesus bekommen. Und er hat schon im Alter von wenigen Jahren, 7 oder so, hat er mit seinem Freund, der übrigens ein Schweizer war, einen Bund gemacht, dass sie Gott Heiden bekehren wollen. So hat er es gesagt. Wir gehen Gott Heiden bekehren. Er hat den Bund gemacht. Es wird berichtet, dass er mal in seinem gräfischen Anwesen war und gerade am Bibellesen war, als Sechsjähriger, wo schwedische Krieger vom König von Schweden gekommen sind und irgendwie einen Takeover machen wollten. Und als sie in den Raum hineinkommen und den kleinen Sechsjährigen sehen, die Bibel lesen, sind sie so verblüfft gewesen, dass sie gerade wieder hinter sie raus sind und abgezogen. Und dann fragt die Grossmutter, ja, jetzt, hast du keine Angst gehabt? Kleiner Zinzendorf. Zinzi hat es ihm gesagt, wahrscheinlich. Da hat er gesagt, nein, weisst du, ich habe gerade gelesen, wie Jesus den Wind und Wellen geboten hat. Und darum habe ich gewusst, ich bin sicher in Jesus. Gut, der Mann, der schon gottesfürchtig aufgewachsen ist, geht den Weg weiter, geht an die Hochschule etc. etc. Aber der wirkliche Turnaround, wo er in seine Berufung reingekommen ist, ist an dem Punkt passiert, wo er in einer Ausstellung war und ein Bild angeschaut hat vom Opfertod von Jesus Christus. Und unten an dem Bild ist gestanden, das habe ich für dich getan, was tust du für mich? An dem Moment ist sein Leben in völlig neue Bahnen verlaufen. Und vielleicht ist es bei dir das Gleiche. Vielleicht bist du jetzt schon ein Mensch, der Gott erlebt, der Erfahrungen macht, der sagt, ja, ich bin mit dem Vater bekannt und ich habe die schwedische Armee in die Flucht geschlagen und ich will die Heiden bekehren und weiss ich was alles. Wahrscheinlich wird das Verständnis vom Opfertod von Jesus Christus bei uns allen einmal tiefer etwas auslösen. Und das ist auch mein Gebet für heute Morgen. Konkret, was können wir machen? 1. Samuel 15, 22. Das Erste, was du machen kannst, ist, opfere Gott gehorsam. Wir haben hier die Situation mit dem Saul, dass er einen Auftrag bekommen hat von Gott. Er musste eine Armee schlagen. Und er hatte einen Sieg auf sich, das war gar keine Frage, das hat ihm Gott verheißen. Er hatte aber den Auftrag gehabt, dass er das ganze Volk, nämlich darum sollst du nun gegen dieses Volk in den Kampf ziehen, du sollst es restlos auslöschen, also, ich sage ja, verschone nichts und niemand, sondern töte Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Das war der Auftrag. Das ist die Tough-Seite. Vielleicht kann man noch sagen, dass Israel eines der harmlosesten Völker war, dazumals, und dass sie dann doch anstatt Blutrache Augen, Zahn und Zahn eingeführt haben. Einfach für die jetzt, die abhängen. Es hätte mal noch andere Zeiten gegeben. Und danken wir Gott, dass wir sie da nicht mehr haben. Anyway, das war ihr Auftrag, das mussten sie machen. Der Saul macht es aber anders. Der Saul macht Folgendes. Er lässt die besten Tiere am Leben. Und Samuel ist der Prophet, der Saul der König. Der Samuel konfrontiert den Saul und der Saul sagt, aber ich habe dem Herrn doch gehorcht. Versucht der Saul sich recht zu fertigen. Ich bin dorthin gegangen, wohin er mich geschickt hat. Agag, den König von Amalek, habe ich gefangen, hierher gebracht und die anderen Amalekiter ließ ich umbringen. Fangt er an aufzulisten, was er alles richtig gemacht hat. Meine Leute haben bloß einige Schafe und Rinder als Beute mitgenommen und ich kann dir sagen, es sind nur die besten von all den Tieren, die vernichtet werden sollten. Das Volk ließ sie leben, um sie hier in Gilgal dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Interessant ist eben, dass er sagt, dem Herrn, deinem Gott. Das zeigt eben, dass es eben nicht sein Gott war. Darum hat er das eben wirklich eigentlich falsch verstanden. Er hat noch eine billige, fromme Ausrede erfunden. Samuel erwiderte, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Und das ist die Frage, die ich dir auch stelle. Mir auch, aber ich stelle sie jetzt dir. Was denkst du, über was freut sich Gott mehr in deinem Leben? Wenn du für ihn umrennst und dir die Nägel wund reibst, sei in frommen Aktivitäten, oder wenn du simpel und einfach auf ihn hören tust und was er dir sagt, das machst du. Das freut Gott am meisten und das ist das Opfer, das Gott gefällt. Wenn er bei dir ein offenes Ohr findet und wenn du gehorsam bist. Ich sage euch, es ist manchmal nicht einfach. Gehorsam. Einer von meinen grossen Ungehorsam, wo ich schon länger drin hänge, ist mein Schlafrhythmus. Ich kann sogar mal darüber predigen, schlaf mal aus, um mich ein bisschen anspornen. Und ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass wir zu wenig schlafen und darum keine Erweckung haben. Wie wer zu wenig schlaft, ist anfechtbarer. Der Herr schenkt es auch nicht im Schlaf. Etc. etc. Ich könnte die ganze Theologie darüber sagen. Auf jeden Fall das Leben. Ich gehöre auch zu der Kategorie, die sich, wenn sie zur Nacht um 23:30 oder um 23:00 heimkommen, gerne noch 2-3 Stunden rausnimmt, um ein bisschen zu vertun. Und ich habe immer gedacht, wie kann ich das ändern? Wie um alles in der Welt kann ich das ändern? Predigt habe ich darüber schon. Bekannt habe ich es auch schon. Meine Frau, Anita, ist eigentlich aus dem gleichen Holz wie ich. Ist auch nicht gerade die Unterstützung. Stimmt. Wir waren eigentlich froh, wenn beide noch ein bisschen vor dem Computer waren. So haben wir uns gegenseitig Freiraum gegeben. Darum sage ich, heirate jemanden, der gleich ist wie du. Weil es wird dir viele Probleme ersparen. Darum habe ich mich eigentlich weiblich geheiratet gefunden und geheiratet. Du hast weniger Probleme, als wenn das Gegenteil heiratest. Aber manchmal hast du eben auch dann ein Problem, weil du die gleiche Kerbe hast. Anyway, ich will es einfach bekennen. Irgendwann, letzte Woche, ich weiß nicht mehr, welchem Tag ist das gewesen, habe ich da innen jemandem gesagt, wo mir seine Not geklappt hat oder wo er gestanden ist, habe ich ihm gesagt, hör mal, du musst das Problem jetzt lösen. Jetzt. 100% jetzt. Du kannst es nicht aufschieben. Ich habe ein super Argument gebracht. Währenddem, dass ich rede, fängt es da hinten an zu blinken. Und dann sagt er, der Herr sagt, hast du nicht auch noch etwas offen gehabt? Ich habe mir nichts anmerken lassen. Ich wollte ja meinen Punkt nicht verderben. Und ich habe ihn in ganzer Leidenschaft aufgefordert, Gott 100% Gehorsam zu leisten. Ein Tag oder zwei Tage später habe ich den Entscheid getroffen. Und könnt da nicht fragen, sie ist jetzt allein, immer allein am Abend. Ich kenne sie ja, ich liebe sie über alles. Aber ich bin um 9 ins Bett, wenn ich zuhause bin. Gestern bin ich um 9 ins Bett. Vorgestern auch. Oder um 10 Uhr. Okay, gut. Ah, sie auch. Gut. Was ich will sagen, hey, ohne Witz, es hat mich im Fall mehrere Jahre gekostet. Weißt du, mehrere Jahre habe ich gewusst, es ist eigentlich nicht richtig. Und irgendwann, zack, konnte ich es umsetzen. Ich habe keine Angst, dass ich wieder zurückfalle. Ich habe wirklich keine Angst. Mein neues Ding ist früh ins Bett gehen. Ich hoffe, es fördert die Erweckung in unserem Land. Meine Frage ist an dich. Wo bist du im Gehorsam? Was blinkt bei dir im Hinterkopf eigentlich schon relativ lang? Und du hast immer die Fähigkeit, das wegzutun. Im Grunde genommen sagt Gott zu dir, solange du das nicht in Ordnung bringst, ist jedes von deinen Opfern für mich eigentlich ein Gestank. Weil ich will deinen Gehorsam. Ich will deinen Gehorsam. Das ist der erste Punkt. Ich habe Glück. Viel weiter kommen wir nicht mehr. Ich hätte noch 3 gehabt. Ich sage es schnell. Ich höre es lachen. Das will Gott von dir gehorsam. Und er wird es dir auch geben, weil Gott sagt, er schafft dir das Wählen und das Vollbringen. Das ist die Kraft, die von innen nach außen kommt, die das Reich Gottes ausbreitet wie nichts anderes. Zu wenig Zeit zum Geschichten erzählen. Ich sehe in unseren Reihen, wie Gehorsam zunimmt. Wie Menschen Schritt machen, klare Sachen machen. Ich habe euch erzählt, vielleicht, als ich letztens das Pentagrammtuch verbrannt habe auf dem Helvetiaplatz. Es war ein Riesenfest. Der Mann, der es dem gehört hat, der mir es gegeben hat, dem seine Augen haben geleuchtet. Ich habe ihm nachher meinen Schal angelegt. Es ist mir vorgekommen, wie ich einen König gekrönt hätte. Mittlerweile hat mir jemand wieder einen Schal geschenkt. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, um die Augen, wie die geleuchtet haben. Er war am Freitag wieder da, am Donnerstag. Und ich habe ihn wirklich glatzen gesalbt mit Öl. Für ihn gebetet. Wenn du das Richtige machst, wird es dir gut gehen und du wirst leuchten. Was du auch opfern kannst, Dank, Psalm 50. Das heisst, weil es ist eben sehr cool, es macht unseren Gott, wo wir eh über alles lieben, noch viel sympathischer. Weil er bringt es so auf den Punkt. Er sagt nämlich da, denn ich nehme deine Opfer nicht an, weder die Stiere aus deinem Stall noch die Böcke auf deiner Weide, denn alle Tiere gehören mir ohnehin. Das Wild im Wald und Feld, das die Tiere auf den Bergen und Hügeln. Ich kenne jeden Vogel unter dem Himmel und die vielen kleinen Tiere auf der Wiesen. Selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich dich um nichts bitten, denn die ganze Welt gehört mir und alles, was auf ihr lebt. Aber was können wir machen? Wer mir Dank sagt, der bringt ein Opfer, das mich ehrt. Du kannst Gott Dank opfern. Sei ein dankbarer Mensch, geh dem nach. Geh dem nach in den Power Teams. Du kannst Gott Lob opfern, Hebräer 13. Ein Lobopfer. Ein Lob in einer schwierigen Zeit, in der Einsamkeit, wie wir es am Anfang angeschaut haben. Ein Lob freut euch alle Zeit. Das bedeutet Gott viel, weil dein Herz ist drin. Und du kannst zu guter Letzt Gott Geld opfern. Du kannst ihm deine Ressourcen zur Verfügung stellen. Einfach mal einen grossen Bitz abschneiden von dieser Wurst. Das Reich Gottes. Gerade noch mal. Reich Gottes. Du kannst Gott deine Zeit opfern als weitere Ressourcen. Vielleicht im Zusammenhang mit früher ins Bett gehen. Du wirst auch früher aufstehen. Und das sind alles Sachen, die Gott enorm ehren. Jetzt bitte ich die Band hochzukommen. Wir werden einmal einen Song spielen. Es wird bis um 20 Uhr gehen heute, wenn jemand Angst hat, dass er die Suppe anbrennt. Ich fühle mich nicht schlecht, wenn er vorher aufsteht. Aber wir wollen das noch. Wir wollen das noch versiegeln, was wir gehört haben. Weil der Herr hat zu dir geredet. Er hat eine Botschaft gehabt an dich. Und individuell, wie die gelandet ist, möchte ich die Gott individuell weiterentwickeln. Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für mich ein Opfer geworden bist. Und ich kann bezeugen vor allen Menschen, dass das Opfer wirkungsvoll ist in meinem Leben. Du hast mir das Leben zurückgegeben, das mir Satan zerstört hat. Du hast mir Freude und Fülle zurückgegeben, die ich nie gekannt habe vorher. Weil du gestorben bist, lebe ich. Das gilt für uns alle, die dich anbeten, die dich angenommen haben. Vater im Himmel, wir bitten jetzt, dass die ganze Kraft von dem Opfer in uns wirksam wird. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass das jetzt in Nägel mit Köpfen gemacht werden heute Morgen, bevor wir da rauslaufen. Dass du, Heiliger Geist, deine Arbeit kannst abschliessen und versiegeln, was du jedem Einzelnen willst sagen. Danke Gott, dass du reden tust. Reagiere auf das Reden von Gott. Schiebe es nicht raus, weil sein Reden ist liebevoll. Halleluja. Vielmal. Ja, es ist eine Linie, der Liebe, Opfer, Bund. Und ich möchte euch einen kleinen theologischen Abriss geben über das Opfer. Sind ihr parat? Dann müsst ihr die Ohren spitzen, Bleistift parat haben, wenn ihr wollt, sonst könnt ihr es auch noch mal hören. Ich gehe sehr, sehr schnell durch. Aber es gibt ganz wichtige Fragen, die, wenn wir die nicht beantworten am Anfang, dann wird es auch schwierig, die ganze Sache in die Praxis umzusetzen. Und meine erste Frage ist, warum braucht es Blut bei einem Opfer? Die meisten Opfer im Alten Testament, die beschrieben sind, sind Blutopfer gewesen. Und besonders die Opfer, die geopfert worden sind, zum Schuld aus der Welt zu schaffen, haben immer mit Blut zu tun gehabt. Meine erste Frage ist, warum braucht es Blut? Erste Frage, erstes Buch in der Bibel, Genesis 3, Vers 7, haben wir eine interessante Stelle, was heisst, Plötzlich gingen den beiden, Adam und Eva, die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschurz, das berühmte Feigenblatt. Jetzt hat man gedacht, das Problem ist behoben. Wenn man aber ein paar Vers runterrutscht, im Vers 22, kurz bevor sie Gott definitiv aus dem Garten rausschickt, heisst, Gott der Herr machte für die beiden Kleider aus Fell. Ihr seht, der Adam und der Eva, die einen Baum gepflückt haben und sich einen Feigenschurz gemacht haben, um ihre Scham zu bedecken. Aber das Zeug ist welk geworden und es hat nichts genützt. Sie haben ihre Scham nicht können bedecken mit Feigenblättern. Und Gott hat das erste Tier geschlachtet. Das erste Tier, das geschlachtet worden ist, nehme ich jetzt mal an, bin ziemlich sicher, es ist so, ist uns nicht vorher berichtet in der Bibel, ist geschlachtet worden, damit Adam und Eva ihre Scham bedecken können. Bereits dort ist Blut geflossen. Hebräer 9,22. Nach der Bestimmung des alten Bundes wird fast alles mit Blut gereinigt. Denn ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. Das ist interessant. Jetzt kann man das auf zwei Seiten anschauen. Jetzt kann man sagen, ja, Gott hätte doch eigentlich müssen etwas anderes herausfinden müssen, um Schuld aus der Welt zu bringen. Oder, was ich glaube, ist viel wahrscheinlicher, Schuld ist so schlimm, dass es so einen Schaden hervorkommt, dass es immer das Leben von etwas kostet. Es bringt eigentlich Dramatik von der Schuld erst recht raus, weil Adam und Eva haben sich nicht mit einem Feigenblättchen bedecken können. Es hat etwas Lebendiges gebraucht. Jemand anders hat müssen leiden, weil jemand einen Fehler gemacht hat. Und das ist die Dramatik von der Schuld, die offensichtlich nur mit Blut gesühnt werden kann. Dann, wenn wir ein bisschen weiterlesen im Alten Testament, dann finden wir, kommen bald an ein sehr bekanntes Opfer an. Im Genesis, 1. Mose 22, 1. Nach diesen Ereignissen vergingen einige Jahre, da stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief er, ja Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaac, den du liebst, in das Land Moria. Dort zeige ich dir einen Berg, auf dem sollst du deinen Sohn Isaac töten und als Opfer für mich verbrennen. Das Land Moria kennen wir sehr gut. Wenn du Moria eingibst in Google Maps, dann landest du genau auf dem Tempelberg in Jerusalem. Dort ist die Fahne reingesteckt. Und wenn du Golgatha reingibst in Google Maps, dann landest du vielleicht 150 Meter neben dem Tempelberg. Und er redet ja da vom Land Moria. Und das Land Moria ist, wenn man es grosszügig fasst, das Land, wo der erste Tempel gebaut worden ist. Und es ist auch das Land, wo Jesus Christus sein Leben geopfert hat für uns. Und Gott hat dann, Gott sei Dank, den Sohn nicht wählen. Es war einfach ein Test, wie wir dann im 12. lesen. Leg das Messer beiseite, tu dem Jungen nichts. Jetzt weiss ich, dass du Gott gehorsam bist. Du bist sogar bereit, deinen geliebten Sohn für mich zu opfern. Jetzt auch da gibt es wieder verschiedene Betrachtungsweisen. Man kann sagen, Gott, dem hat es nicht alle Sicherungen geputzt. Jetzt verlangt der Mensch ein Opfer. Dabei wissen wir ganz genau, später auch in den Gesetzen lehnt sich oder grenzt sich unser Gott, der Schöpfer vom Himmel und Erde, ganz klar ab gegen Menschenopfer. Er sagt, das Schlimmste, was wir machen können. Aber er verlangt fast ein unmenschliches Opfer von einem Vater, der seinen einzigen Sohn hergeben soll. Er verlangt das und dann könnte man sagen, das ist wirklich ein grausamer Gott. Aber es gibt auch die zweite Betrachtungsweise. Auch da gibt es wieder zwei oder noch mehr Betrachtungsweisen. Erstens mal hat er das Opfer nicht wollen, sondern hat er nachher wieder opfern dürfen. Und zweitens hat Gott ja selber seinen einzigen Sohn für uns geopfert. Ohne, dass wir ihn gefragt haben darum. Freiwillig. Und niemand hat gesagt, stopp, lass ihn vom Kreuz absteigen. Du kannst Gott nicht überbieten. Er wird von niemandem mehr verlangen, als er nicht schon selber im Übermaß gegeben hat. Und er selber hat seinen einzigen Sohn hingegeben. Und der Abraham war ein Schatten mit dem, was er gemacht hat. Was Gott vom Abraham hat wählen, ist ein Liebesbeweis und nichts anderes. Dann Genesis, nein, Exodus müsste das dann schon sein, 13. Kommen wir zu einem weiteren, machen einen Sprung, zu einem weiteren bekannten Moment in der Geschichte vom Volk Israel, nämlich das sogenannte Passalam. Israel war in Ägypten gewesen. Noch in Ägypten sagte der Herr zu Mose und Aaron: Aaron, dieser Monat soll für euch von nun an der erste Monat des Jahres sein. Richtet den Israeliten aus. Am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Wenn eine Familie aber für ein ganzes Lamm zu klein ist, sollen sie mit ihren nächsten Nachbarn zusammentun. Und wie soll das Lamm sie sucht? Einjährige männliche Tiere ohne Fehler aus. Es können Schafe oder Ziegen sein. Das hat Gott geboten und da hat er auch kurz mal den Tarif durchgegeben, wie ein Opfer sein muss. Ein Opfer ist immer erste Wahl. Absolut Premium Quality. Das Opfer ist fehlerfrei und vom Besten und eben auch das Erstgeborene. Dann später ist die Sache passiert mit der Befreiung, wo der Todesengel durch Ägypten durchgegangen ist. Wenn ihr die Geschichte nicht kennt, leset die nach. Die findet ihr im 2. Mose. Auf jeden Fall gibt Gott die Anweisung: Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehörten, die Passalämmer in der Abenddämmerung schlachten. Sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an die Pfosten und oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Also die Israeliten haben nachher müssen Blut an ihre Türpfosten streichen. Ein bisschen später heisst: In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jeden ältesten Sohn einer Familie töten und auch jedes erstgeborene Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Wir haben da noch eine tiefergehende Erklärung in Kapitel 13. Der Herr wird euch ins Land der Kanaaniter bringen und es wird euch und es euch für immer schenken. Also Gott möchte, das gilt auch für dich, dich in ein Land hineinbringen, ein Verheißungsland, ein Land, wo überträgt für dich Milch und Honig fließt, wo du Reichtum hast, geistlicher Reichtum, wo es dir gut geht, wo du in der Fülle von deinem Menschsein kannst aufgehen. So hat er es euch, euren Vorfahren, geschworen. Wenn er euch das Land gegeben hat, dann sollt ihr dem Herrn eure ältesten Söhne weihen und ihm jedes männliche Tier opfern. Auch da wieder jedes männliche Tier, das vor seiner Mutter als erstes zur Welt gebracht wird. Anstelle jedes zuerst geborenen Esels sollt ihr ein Lamm opfern. Es geht darum, dass Gott von seinem Volk fordert, dass sie das erstgeborene Tier ihm zurückgeben müssen. Das erstgeborene männliche Tier. Jetzt, wenn es ein Esel ist, weil ein Esel vielleicht ganz besonders wichtig war für das Überleben der Familie, dann kannst du an der Stelle von einem Esel auch ein Schaf bringen. Oder? Anstelle jedes zuerst geborenen Esels sollt ihr ein Lamm opfern und ihn so auslösen. Wenn ihr das nicht wollt, dann brecht dem jungen Esel das Genick. Und jetzt kommt der Satz: Eure ältesten Söhne aber müsst ihr auf jeden Fall auslösen. Da ist die Analogie, dass ein Lamm wertvoll genug ist, in den Augen von Gott würdig genug ist, um das Opfer von einem erstgeborenen Sohn auszulösen. Und wenn ihr die Bibel weiterleset, dann sind wir bald irgendwann beim Jesaja, das ist jetzt ein grösserer Sprung, Jesaja 53, wo Jesus Christus als das Opferlamm dargestellt wird. Wenn wir nochmal einen Sprung weitermachen, dann kommen wir zum Johannes der Täufer, Johannes 1, 29, wo der Johannes der Täufer das erste Mal Jesus sieht. Was sagt er? Schau, das Opferlamm, das die Sünde dieser Welt trägt. Das Lamm ist ein ganz klarer Hinweis auf Jesus Christus. Und die letzte Station, die wir anschauen, ist in der Offenbarung. Offenbarung 5, Vers 7 bis 14. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und empfing das Buch aus dessen rechter Hand. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und eine goldene Schale voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Ich will mal auf der Zunge vergehen lassen. Die haben euer Gebet dort in der Schale. Die sind nicht verloren. Deine Gebete sind nicht verloren. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Ihr seht die Linie von Adam und Eva, die einen Pelz bekommen haben für ihr Vergehen, bis hin am Ende dieser Zeit, wo Jesus Christus angebetet wird, mit dem Text, mit dem Songtext, Menschen aus aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester unseres Gottes und sie werden über die ganze Erde herrschen. Dann sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten, um die Ältesten. Gewaltig tönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gehört alle Weisheit, Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich auch, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten. Alle im Himmel und auf der Erde, die Toten unter der Erde und die Geschöpfe des Meeres, alle riefen, Lob und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Das ist eine kleine Theologie, als Einstieg auch in die Anbetung. Jesus Christus, das Opferlamm, das sich für dich eingegeben hat. Wir werden später noch mehr darüber hören, was es konkret für dich auch im Alltag bedeuten kann.